Hallo und herzlich willkommen bei deinem PJT-Podcast, den Predigten und Seminaren des Pfingstjugendtreffen Aidlingen. Eine Veranstaltung des Diakonissenmutterhaus Aidlingen und Campus für Christus Deutschland und Schweiz. Viel Spaß mit Joe Bier.
Ja, es geht nicht um mich, es geht auch nicht um Joe Bear heute, es geht um Identität in Christus. Danke Joe, dass du heute hier bist, du darfst gern schon mal nach vorne kommen. Du bist Pastor in der ICF-Gemeinde in Herrenberg. Ich habe dich vorher gegoogelt und habe das rausgefunden über dich, dass du Pastor in der ICF-Gemeinde in Herrenberg bist. Aber ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben. Ich war ein bisschen investigativ unterwegs und habe andere Menschen gefragt, die dich vielleicht kennen. Ich saß beim Mittagessen gestern bei den Mitarbeitern mit jemand von deiner Band in Herrenberg zusammen und das kann voll der Reinfall werden, aber mir wurde gesagt, dass du gar nicht Joe heißt, sondern einen anderen Vornamen hast. Manuel, stimmt das?
Oh, ach so. Okay. Ich habe kurz gedacht wegen Joe, aber Joe ist wirklich mein richtiger Name. Ist jetzt nicht irgendwie für Johannes oder so. Aber jetzt, wo es raus ist, ja, das stimmt. Ich habe zwei Vornamen, Manuel und Joe. Ja, das stimmt.
Okay.
Aber wehe mich, jemand nennt mich so, ja?
Oh, sorry, das wusste ich nicht. Okay. Und ein Mitbewohner von mir, der ist bei dir in der Gemeinde in Herrenberg und den habe ich auch gefragt, was du denn so gern machst. Stimmt es, dass du gern kochst?
Ja.
Ja, okay. Und wenn ich mich jetzt einladen würde zu dir, was würdest du dann kochen?
Also ich würde natürlich erstmal fragen, was du magst und was du nicht magst. Mhm. Aber wenn du sagst, du magst alles, dann lackiertes Rinderfilet. Ja, also ich habe in München beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet und die hatten ein Mittagsmagazin und da haben die das mal gekocht und da habe ich gesagt, das muss ich auf jeden Fall nachkochen und das ist super gut. Ja, also lackiertes Rinderfilet. Wie viel Zeit haben wir?
Start lieber direkt rein ins Seminar. Also okay. Voll okay, das war's auch schon. Danke, okay, wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt. Also es lohnt sich zu Joe Bear zum Abendessen, Mittagessen, wahrscheinlich so. Auch zum Frühstück zu kommen.
Ja.
Ja? Ja. Gut, dann, the stage is yours.
Sehr gut, vielen Dank. Ja, schön euch zu sehen. Ich hoffe, ihr seht mich auch. Ich bin jetzt nicht der Größte, aber sehr gut. Kennt ihr die Geschichte vom Adler, der dachte, er sei ein Huhn? Nicht? Okay, dann erzähle ich sie kurz. Ja, es war einmal ein Adler, es war einmal ein Bauer, der war in den Bergen unterwegs und hat dann so ein Adlernest gefunden, wo halt so ein Küken drin war, aber völlig verlassen. Ja, und er hat dann gesagt, okay, bevor das jetzt hier in der Wildnis irgendwie stirbt oder so, dann nehme ich es lieber mit und ich habe ja einen Hühnerhof, dann ziehe ich es auf, nicht, dass der irgendwie stirbt. Ja, und er nimmt dieses Adlerküken mit und bringt es zu den ganzen Hühnern, ja, und da wächst das Adlerküken auf. Ja, es lernt so, sich zu benehmen wie ein Huhn, ne? Es fängt so an, so zu laufen, so können wir das alle mal machen, wie machen Hühner so, können wir mal mitmachen ein bisschen, so, ne? die laufen ja immer so, ne? Und, so. Und wie die auch sprechen, ne? Die sagen so, bock, 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 bock. Und können wir das auch mal ein bisschen machen, so, bock, 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 bock. Ja, bock, ja, sehr gut, also ja, du machst das gut, genau, ne? Also so lernt das Adlerküken so, sich zu benehmen, so wie die Leute um sich herum, fängt an, auch so diese Körner zu picken und so und denkt so, hey, mir geht's voll gut und ne, ich wachse jetzt hier auch einfach auf als Huhn. Eines Tages kommt ein richtiger Adler vorbei und sieht, was ist da denn los? Also da ist doch also weit und breit nur Hühner, nur so Borke und dann mittendrin so ein Adler. Und dann denkst du, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und er geht zu diesem Adler hin und sagt, hey, was machst du hier? Du bist doch ein Adler. Und er so, hä? Wie kommst du denn darauf? Also ich bin doch ein Huhn. Ja, also ich gehe wie ein Huhn, ja, und ich mache wie ein Huhn. Also ich bin doch ein Huhn. Ja, und der so Adler so, hä, checkst du nicht, du bist doch ein Adler, hä, du hast doch hier Flügel, du kannst doch fliegen. Und er so, hä, ich kann doch nicht fliegen, ich bin doch ein Huhn. Er so, nein, du kannst fliegen, du bist ein Adler. Und er so, hä, ich bin ein Huhn. Und er so, nein, ey, komm jetzt mit hier, du kannst doch nicht hier als Huhn leben. Und er so, nein, ich bin ein Huhn, lass mich in Ruhe und so. Und so. Und der Adler merkt dann irgendwann, okay, hier kommt er nicht weiter. Am nächsten Tag ist das Adlerküken wieder so unter den Hühnern am Körnerpicken und so und plötzlich kommt im Sturzflug dieser Adler und greift in sich und schwingt mit in die Höhe. Ja, so wirklich so ein paar Kilometer in die Luft und der so, Alter, was machst du? Ich bin ein Huhn, ich kann nicht fliegen. So, doch, du bist ein Adler, du kannst fliegen. Und so, nein, ich bin auch ein Huhn. sagen? Und ich so, ey, nein, du bist doch ein Adler, du kannst fliegen, das musst du jetzt mal lernen. Und so, nein, ich sterbe, bring mich wieder runter. Und so, nein, mach nicht. Und dann lässt er ihn los. Und er fliegt, also wirklich im Sturzflug, und fliegt er einfach nur runter. Und so, Alter, was machst du? Was machst du? Ich bin doch nur runter. Und so, nein, du bist ein Adler, breit einfach deine Flügel aus, du bist doch ein Adler. Und so, nein, ich bin nur, pack, pack. Ja, und dann sagt er, nein, jetzt breit einfach mal deine Flügel aus. Und dann, du bist Adler. Alter, ich bin ein Adler. Das ist die Geschichte vom Adler. Der dachte, er wäre ein Hund. Sorry. Ja, es geht ums Thema Identität. Sorry, ich muss ein bisschen Luft holen. Schön, dass ihr da seid. Es ist ein bisschen warm hier. Die Frage lautet, wie stehe ich sicher? Wie stehst du safe? Ja, das Oberthema safe. Wie stehe ich sicher? Weil vielleicht kennst du auch diese nagenden Fragen, die du dir immer wieder stellst, die jeden Tag irgendwie vielleicht in dir hochkommen. So dieses, okay, bin ich gut genug? Oder was denken die anderen von mir? Werde ich gesehen? Ja, was mache ich mit meinem Leben? Wer bin ich eigentlich? Weil wenn es dir so wie mir geht, also wir vergleichen uns ja ständig mit anderen Leuten. Ja, also kaum geht man irgendwie unter Leute, hat man direkt so, okay, wo bin ich jetzt hier so in dieser Hierarchie? Ja, bin ich irgendwie, habe ich Selbstvertrauen oder sind die anderen irgendwie stärker als ich? Also immer so dieses, es gibt kaum einen Tag, der vergeht, wo wir mit Minderwert oder mit Selbstzweifel nicht zu kämpfen haben. Aber was ist, wenn ein ganz anderes Leben möglich ist? Welch ein Leben voller Freiheit und voller Leichtigkeit und voller Standhaftigkeit, dass du merkst, du bist sicher. Ja, du stehst sicher und du musst dich nicht mehr mit anderen vergleichen. Was ist, wenn so ein Leben möglich wäre? Darum soll es heute gehen. Ja, wir wollen unsere Identität entdecken, wo wir sicher stehen. Ja, wie stehst du safe? Und wir wollen das entdecken, wie Jesus dir eine starke Identität gibt. Es wird viel. Von daher, wenn du mitschreiben kannst, super. Oder jemand aus eurer Gruppe oder so, einer, der Notizen macht, dass ihr später drüber reden könnt, ist super. Und ich versuche, die Zeit einzuhalten. Genau. Wie stehst du safe? Fangen wir erstmal mit der Frage an, was ist eigentlich Identität? Was ist eigentlich Identität? Ja, das ist so ein Wort, das man immer wieder hört auf irgendwelchen Predigten oder so. Was ist eigentlich Identität? Und ich habe jetzt einfach mal das runtergebrochen auf letzten Endes zwei Fragen, die wir für uns beantworten möchten oder müssen, damit wir eine starke Identität haben. Und das sind die Fragen, ich habe sie auf der Folie auch mitgebracht. Erstmal, wer bin ich? Also die Frage so, was macht dich eigentlich aus? Was macht dich zu dir? Und was sind so deine Stärken? Was ist deine Persönlichkeit? Was ist das, was deine Persönlichkeit ausmacht? Und dann aber die zweite Frage, ohne die es auch nicht geht, ist die Frage, bin ich denn wertvoll? Ja, ist das, was mich ausmacht, wertvoll? Ja, zählt das irgendwie im Leben? Oder ist es eh nichts wert? Das sind so die beiden Fragen. So dieses erstmal der Sinn davon, was mich ausmacht, und dann der Sinn von Wert. Ja, also zählt das, wer ich bin? Und wenn du diese beiden Fragen positiv beantworten kannst für dich, dann stehst du safe. Weil das ist letzten Endes dann deine Quelle von Selbstvertrauen. Ja, egal, wo du dich rumtreibst, in verschiedenen Situationen hast du auch verschiedene Rollen. Ja, in deiner Familie bist du Sohn, Tochter oder Vater, Mutter. Dann in deiner Schule, in deinem Studium bist du irgendwie Kommilitone oder Mitschüler oder Freund oder so. Und du hast verschiedene Rollen. Aber was ist das, was dich in all diesen Rollen ausmacht? Ja, was ist das, was dich da trägt und was dir da Selbstvertrauen gibt, was dir Bestätigung gibt? Ja, selbst wenn mal was schlecht läuft, womit tröstest du dich dann wieder? Was gibt dir diese Sicherheit? Das ist, was Identität ist. Also Identität ist so ein stabiles Selbstverständnis. So egal, in welcher Situation ich bin, in welchen Umständen, das ist das, was mich ausmacht, mein innerer Zusammenhang, mein Selbstwert. Die Frage ist, warum strugglen wir damit? Weil, also wir bräuchten ja dieses Seminar nicht, wenn es keine Frage wäre, die uns immer wieder umtreibt oder wo wir unsicher sind. Weil es gibt so zwei Arten von Menschen, habt ihr auch auf der nächsten Slide mal mitgebracht, zwei Bilder. Es gibt Leute, die sind satt. Die sind wirklich, also Menschen mit einer starken Identität, die wirklich wissen, wer sie sind und wissen, was ihren Wert ausmacht. Die sind wie satt. Ja, die sind so zufrieden, ja, die brauchen nichts. Die sind in jeder Lebenslage so, denkst du, boah, die haben so einen Anker, die sind so in sich, einfach so gelassen. Ja, die haben einen tiefen Frieden mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Die können aufhören, sich um sich selbst zu drehen. Die sind super interessiert an anderen, daran merkt man es auch oft. Oder die können super auch Witze über sich selbst machen, Selbstironie oder so, das juckt die überhaupt nicht. Die sind schwer zu verletzen. Das sind so Leute, die wirklich eine starke Identität haben, die sind satt. Aber ganz oft finden wir uns auf der anderen Seite wieder, dass wir hungrig sind. Ja, Menschen mit einem schwachen Identitätssinn sind immer hungrig. Immer danach aus, nach Bestätigung, ja, dass ich, okay, werde ich gesehen, ja, immer danach aus, dass Leute mir irgendwie spiegeln, okay, ich bin jemand oder ich habe Wert, ich mache mir die ganze Zeit Sorgen, wie ich rüberkomme, ja, okay, sehe ich irgendwie gut aus oder so, ne, was denken die Leute über dich, habe ich einen komischen Gang, ist das euch mal aufgefallen? Man fragt sich manchmal so, ist das irgendwie komisch, wenn ich, also, wenn du, kennst du das, du gehst an einer Gruppe von Leuten vorbei und plötzlich verlernst du, wie man normal geht, ne, also, das ist ja das, was dahinter steckt, so dieses, hä, was denken andere über mich und komme ich jetzt komisch rüber, das ist genau das, so dieses, wo wir hungrig sind und wir sind überall auf der Suche nach Bestätigung. Die Frage ist, wo findest du dich wieder? Auf welcher Seite? Das kann manchmal auch so von Tag zu Tag auch sich unterscheiden, ne? Aber so generell. Ich glaube, also ich finde mich auch immer wieder auf der linken Seite wieder. Oder für euch rechts, sorry, von mir aus links. Rechts, ja, hungrig. Weil ich glaube, weil wir darauf oft keine guten Antworten haben. Ja, wir sind so geprägt, auch von der Welt um uns herum, von unserer Gesellschaft, weil jede Kultur, in der wir sind heute in der westlichen, in der deutschen Kultur, die haben einen bestimmten Prozess, Identitätsfindungsprozess, der einem so subtil beigebracht wird, dass man es gar nicht merkt. Wir werden uns jetzt nämlich anschauen, weil was sagt denn uns die Kultur? Wie sagt die Kultur, wie wir unsere Identität finden, wie wir sicher stehen? Die Frage ist auch überhaupt, wie wird einem das beigebracht? Das ist ja nicht jetzt im Klassenzimmer oder so, in der Schule oder so, wo einem beigebracht wird, hey, so findest du deine Identität oder der bist du, sondern wie wird uns das beigebracht? Über Stories. Stories wie das große Kulturgut, was wir alle kennen, ja wirklich hochphilosophisch, Frozen. Habe ich mal auf dem Bild mitgebracht. Das ist somit die Story, die uns total prägt, wie wir herausfinden, wie wir selbst werden. Ja, kennst du das? Die Eiskönigin heißt er auf Deutsch. Gibt ja diesen wunderbaren Song Let It Go. Kennen wir alle? Ja, lasst uns gemeinsam singen. Nein, Spaß. Keine Angst. Das wollte ich nicht hören. Aber das ist ja genau diese Story, ja. Die Elsa ist erstmal so in Erwartungen gefangen, ne? Die ist als Prinzessin und so, hat ihre Familie, hat so bestimmte Erwartungen an sie und irgendwann hält sie es nicht mehr aus und bricht aus und reißt aus und baut ihr eigenes Eisschloss und dann singt sie diesen Song Let It Go. Ja, ich mache mich frei von allen Erwartungen und ich entdecke hier was in mir steckt und bringe es zum Ausdruck. Ja, no rules, no rights, no right for me, I am free, irgendwie sowas. Ja, ich kann den Song nicht auswendig, aber irgendwie so in diese Richtung. Ja, quasi so diese, ich mache mich frei von den Erwartungen und ich bestimme jetzt selber, wer ich bin. Das ist die Story von Frozen. Und das ist die Story von tausenden Hollywood-Filmen. Das ist eigentlich so die Story von jedem Film. Das ist die Story, die uns heute beigebracht wird von unserer Kultur, wie wir unsere Identität finden. Und wir sind so wie ein Fisch im Wasser, deswegen auf der Slide vorher, der Fisch im Wasser, dass wir das gar nicht merken. So, wenn du einen Fisch fragst, hey, was ist Wasser, denkt ihr so, hey, wovon redest du? Genauso wie werden wir von dieser Story erstmal fragen, hey, was ist daran falsch, weil wir es nicht anders kennen. Weil was uns damit beigebracht wird, ist der Lebenssinn heute, oder der Schlüssel zum Glück, habe ich auch auf der Folie, Schlüssel zum Glück ist, dass du entdeckst, was dich ausmacht und dass du das dann auslebst. Das wird so als der große Satz über dein Leben ausgesprochen von unserer Kultur. Die sagt, hey, du musst für dich entdecken, wer du sein möchtest und das dann ausleben, egal was andere sagen, egal was andere Erwartungen an dich sind, das musst du für dich rausfinden. Vor allem am besten sogar entgegen die Erwartungen. Ja, ausbrechen aus der Tradition, egal was deine Familie über dich sagt, egal was die Kirche sagt, egal was Tradition sagt, du machst dich frei und du kannst alles werden, was du willst, weil alles in dir drin steckt, was du dafür brauchst. Du allein gibst dir Wert. Hört sich das irgendwie vertraut an? Also das ist ja so diese Story, die uns eingetrichtert wird. So, und wir sehen uns auch nach dieser Erfüllung, dass ich selber entdecke, wer bin ich eigentlich? Was steckt in mir drin? Und das dann auszuleben und selbst wenn Gegenwind kommt. Ja? Und das sind dann auch diese Slogans. Ja, wenn ihr in die Werbung schaut oder so. You be you. Ja? Folge deinem Herzen. Ja, oder du allein entscheidest, wer du bist. Oder finde dich selbst. Oder bleib dir treu. Das sind all diese Slogans, die zeigen, was die Story dahinter ist, was uns erzählt wird. Also, hey, du musst selbst für dich rausfinden, was in dir steckt. Und das ist so ein Prozess, der so abläuft. Wie läuft das ab? Habe ich auf der Slide so drei Schritte, die wir meistens dann gehen oder was uns gesagt wird, wie wir unsere Identität finden. Und wenn wir das nicht wissen, Leute, wird uns das wegfegen. Deswegen schauen wir uns das kurz an, bevor wir auch in die Bibel schauen, was der Prozess ist, den Gott für uns hat. Aber was laut der Kultur um uns herum dann abläuft, ist, du schaust erstmal nach innen. Wenn du herausfinden willst, wer du bist, was deine Rolle ist, was deine Identität ist, du schaust erstmal nach innen. Du findest heraus, wer du wirklich bist, indem du in dich hineinhorchst. Wer bist du? Nur du kannst das beantworten. Niemand sonst hat ein Recht, dir irgendwas aufzudrücken. Ja, du allein findest die Antwort heraus. Und wie du diese Antwort herausfindest, indem du in dein Herz schaust, was deine Sehnsüchte sind, all das, was deine Einzigartigkeit ausmacht. Und das bist du dann. Ja, du schaust in deine tiefsten Sehnsüchte in deinem Herzen und fühlst daraus, wer willst du sein? Ja, was brauchst du, um glücklich zu werden? Und das bist du. Ja, das ist der erste Punkt. Wir schauen erstmal nach innen. Und dann im zweiten Schritt schauen wir nach außen. Und dann suchen wir uns die Leute, die uns bestätigen, wer wir sein wollen. Wir suchen uns Leute, die genau das feiern, ja, die da genau das feiern, was mich einzigartig macht, die mich darin bestätigen, wer ich bin. Und wehe, wenn dir jemand irgendwas abspricht. Wenn jemand gegen deine Gefühle oder gegen deine Sehnsüchte irgendwas sagt. Weil das ist ja deine Identität. Und dann spricht jemand dir diese Freiheit ab, das auszuleben. Das ist so der zweite Schritt, weil dann toleriert er nicht deine Identität. Ja, so wird uns das beigebracht. Und dann, vielleicht unter Christen, gehen wir noch diesen dritten Schritt, deswegen habe ich optional dran geschrieben. Vielleicht schauen wir dann nach oben. Ne? Nachdem wir nach innen reingeschaut haben, okay, was steckt in mir, meine Sehnsüchte, und nach Menschen Ausschau halten, die mich darin bestätigen, dann schaue ich vielleicht noch nach Gott, dass er mir das auch noch bestätigt. Ja, vielleicht ist Christsein einfach nur noch ein Lifestyle, der zu mir passt. Ja, also wo ich denke, ja, das passt voll zu mir und wir Christen nennen es oft Berufung, ja, dass ich sage, hey, in mir steckt voll ein Pastor oder ein Worshipleiter und dann gehe ich da voll rein, weil das meine tiefste Sehnsucht ist und das ist dann das, was mir Identität gibt. Ja, und dann ist Gott nur noch so der den Stempel draufsetzen darf, ja, das passt, aber nicht mehr der bestimmt, wer ich eigentlich bin. Das ist so der Prozess, der oft abläuft. Wir sind wie so ein Fisch im Wasser. Uns fällt das gar nicht auf. Wir stimmen zu. Kleiner Test, das ist nämlich nicht in allen Kulturen so, wie das so abläuft. In anderen Kulturen, auch heute noch, läuft es andersrum. Da wird erstmal nach außen geschaut, was ist denn die Erwartung deiner Community? Wenn du zum Beispiel in den Nahen Osten schaust oder nach Indien, so zum Beispiel arrangierte Ehen, könnten wir uns nicht mehr vorstellen, weil wir denken, da entscheidet jemand anders für dich, wen du heiratest? Das geht doch gar nicht. Aber was dahinter steckt ist, nein, nicht du schaust erst nach innen, was du sein möchtest, sondern du schaust erstmal, was ist das Bedürfnis der Community, in die du gestellt wirst. Du schaust erstmal, was sind die Bedürfnisse, was ist deine Rolle auch da drin. Die Community steht über dir, die Gemeinschaft steht über dem Individuum. Und deswegen wird dann auch der Beruf einfach von der Familie ausgesucht, zu sagen, okay, was haben wir noch nicht in der Familie? Wir haben einen Rechtsanwalt, wir haben einen Arzt, okay, wir brauchen noch einen Handwerker. Und dann wirst du Handwerker. Und wenn du wie ich tickst, dann stößt dir das jetzt auf und denkst, hey, das geht doch gar nicht. Das kann man doch nicht machen. Ich muss doch selber entscheiden, was meine Stärken sind. Daran merken wir sind so geprägt von unserer westlichen Kultur. Ja, es ist richtig spannend. Ich sage erstmal auch gar nicht, dass das komplett falsch ist, ne, liebe Freunde. Ich will nicht sagen, dass es direkt falsch ist, aber wir müssen uns erstmal unserer Prägung auch bewusst sein, bevor wir da reingehen können. Aber die große Frage, die ich trotzdem stellen möchte von unserem Prozess, wo wir erst nach innen schauen, dann nach außen, dann höchstens nochmal nach Gott ist, funktioniert das? Funktioniert das? Sind wir wirklich glücklicher? Weil wenn der Schlüssel zum Glück ist, herauszufinden, wer ich bin und das dann auszuleben, egal was andere sagen, funktioniert das? Sind wir eine glücklichere Gesellschaft? Wenn ich so die Zahlen anschaue, was Mental Health und so angeht, glaube ich nicht. Also wir sind in einer Gesellschaft, die so viel Überfluss hat. Und trotzdem sind wir nicht glücklich. Trotzdem, auch wenn wir so viel Freiheiten haben, wie wahrscheinlich selten andere Gesellschaften zuvor, und uns da auch ausleben können, warum sind wir nicht glücklich? Ich glaube, es gibt nämlich einige Probleme mit diesem Anlass, die dazu führen, dass wir trotzdem, obwohl wir sagen, okay, ich will das herausfinden, was ich bin und ich lebe das dann aus, dass wir trotzdem so dieses Gefühl haben, wir sind so getrieben, wir haben so eine existenzielle Angst, so dieses, boah, bin ich genug und ist es das wirklich? Und wir sind so dünnhäutig, wenn uns jemand kritisiert, dann machen wir sofort zu, weil wir nehmen es persönlich. Und diese Unsicherheit, ist es wirklich das, wer ich bin? Und ich glaube, wir haben mehrere Probleme mit diesem Ansatz. Ich habe mal 4 Probleme und negative Auswirkungen mitgebracht, weshalb ich glaube, wir brauchen einen anderen Ansatz. Nämlich erstmal, was es macht, es übt einen extrem großen Druck auf dich aus. Es treibt dich die ganze Zeit an. Ja, weil wenn es wirklich darum geht, so okay, du musst deine Einzigartigkeit herausfinden und die dann ausleben, dann bist du ja die ganze Zeit unter Druck, okay, ich muss einzigartig sein, ich muss mich abheben, ich muss wirklich meinen Lebenssinn finden. Und was ist, wenn ich ihn nicht finde? Ja, was ist, wenn ich irgendwie auf dem falschen Weg bin, wenn ich dann irgendwie mitten im Weg feststelle, oh nee, das ist es doch gar nicht oder ist doch nicht meine Stärke oder es sind andere besser als ich. Druck, 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 ja, es ist ein ständiger Druck, dich abzuheben, dich zu beweisen. Und vor allem, wenn du aber eines Tages dann auch nicht an diesem Punkt bist, wo du sein willst, dann gibt es ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder hast du was falsch gemacht und dann fühlst du dich als Versager, weil du nicht da bist, wo du sein möchtest. Oder die Umstände waren schuld und dann fühlst du dich als Opfer. Und sagst, hey, die böse Welt, die mir die ganze Zeit Stolpersteine reinlegt. Ja, es ist großen Druck. Das Zweite ist, auch dieser Ansatz, dieser Weg, wie wir unsere Identität finden wollen, gibt keine langfristige Sicherheit. Ja, also weil, wenn es danach geht, was sind denn deine tiefsten Gefühle, deine tiefsten Sehnsüchte, wirst du schnell merken, die ändern sich. Ja, also manchmal stündlich. Ja, und dann bist du vielleicht erstmal auf dem Weg zu sagen, okay, das ist jetzt voll das, was ich tun will. Und dann irgendwann merkst du, okay, vielleicht will ich doch was anderes. Und irgendwann merkst du, du kannst nicht beides gleichzeitig, sondern du musst dich entscheiden. Und dann bist du unsicher, okay, was will ich jetzt davon? Bestes Beispiel, Familie und Karriere. Was willst du, was ist wirklich das, was dich ausmacht? Es widerspricht doch einander. Wenn du wirklich sagst, okay, Karriere ist das, was ich machen will. Ja, ich butter jetzt richtig rein in den Job. Ich gebe da 100% bis zur Beförderung, bis ich in diesem Status bin, hast du keine Zeit mehr für Familie. Aber wenn du dann irgendwann 35, 40, 45 bist und dann vielleicht da bist, merkst du, okay, vielleicht war das doch nicht die richtige Entscheidung, weil jetzt bin ich ganz allein. Und vielleicht wäre es doch besser gewesen, diesen Weg einzuschlagen. Aber wenn du dich auf Familie konzentrierst, wirst du merken, okay, du kannst nicht einfach dann 1000% im Job geben, weil du brauchst immer noch Energie auch für die Familie. Ja, es widerspricht sich, es ändert sich und so gibt es auch keine langfristige Sicherheit. Und vor allem ist es auch sehr zerbrechlich. Diese Identität, die wir da aufbauen, dieses, okay, ich horche mich rein und andere müssen bestätigen, ist ja immer noch nicht, also uns wird immer gesagt, du allein bestimmst, wer du sein willst. Du allein bestimmst deinen Wert. Ja, egal, was andere sagen, du musst einfach Self-Love, Hashtag Self-Love und so, du musst für dich entscheiden. Wir sind ja trotzdem noch abhängig von äußerer Bestätigung. Es ist schön zu hören, zu sagen, hey, du allein bestimmst deinen Wert. Du kannst gern so leben, du sagst, hey, ne, alle anderen denken, ich bin ein Monster, aber ich liebe mich selber. Das funktioniert nicht. Wenn du der Einzige bist, der so über dich denkt, wirst du trotzdem ungläubig. Unglücklich, danke. Ihr denkt mit, sehr gut. Weil diese andere, also in anderen Kulturen, diese, ich sag's mal, die traditionelle Identität, ne, wo quasi die Gemeinschaft entscheidet, wer du sein willst, die konnte wenigstens stabil sein. Ja, wenn deine Rolle ist, ein guter Sohn, eine gute Tochter zu sein, und wenn deine Eltern dann wirklich zufrieden mit dir waren, dann hattest du wenigstens stabile Identität. Und sag, okay, vielleicht sind meine Arbeitskollegen irgendwie komisch drauf und denken was Komisches über mich, aber meine Familie, die sagt wenigstens, ich habe es richtig gemacht. Und das war wenigstens stabil. Aber jetzt, wo du nur du alleine entscheiden musst, wer du sein möchtest, ist es zerbrechlich. Ja, und wir sind immer noch davon abhängig. Wir können uns nicht selber bestätigen. Wir sind soziale Wesen. Und deswegen schreit auch aus all unseren Taten dann so, bestätige mich, bestätige mich. Ja, also deswegen glaube ich nicht, dass es funktioniert. Und zuletzt auch macht es deswegen auch Beziehungen oberflächlich. Weil dieses Bedürfnis nach Bestätigung, so ich lebe jetzt, wer ich sein will, aber du musst mich bestätigen, dann gibt es ja kein wahres Commitment mehr. Ja, weil wer darf dir denn mal wirklich dann ehrlich seine Meinung sagen? Ja, wenn Freundschaft wirklich darauf basiert, dass wir einander die Wahrheit sagen, aber du dann direkt verletzt bist, weil es dich in deinem Wert angreift, wenn jemand dich nicht bestätigt, dann ist es keine echte Freundschaft. Und dann geht es nicht in die Tiefe. Dann suchst du dir vielleicht nur Ja-Sager um dich herum, aber es macht Beziehungen oberflächlich, weil keine Wahrheit mehr reinkommt. Und deswegen glaube ich, das passt nicht. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Ansatz. Und auch die Bibel sagt, das passt nicht. Weil was ist das Problem dahinter, wenn wir sagen, okay, ich muss mich in mich selbst hineinhorchen, in meine Sehnsüchte, was in meinem Herzen ist. Die Bibel sagt in Jeremia 17, Vers 9, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es durchschauen? Die Bibel sagt, hey, klar, Gott hat Sehnsüchte in uns reingelegt, aber nicht alle davon sind gut für uns. Also Gott hat nicht alles, was in uns rein... Versteht mich richtig, ja? Es sind Sehnsüchte in meinem Herzen. Gott hat da auch welche reingetan, aber nicht alle davon sind göttlich. Alle davon sind gut für uns. Warum? Weil die Bibel sagt, es gab diesen Sündenfall. Wir alle sind davon durchdrungen, nicht immer das zu wollen, was Gott will. Wir sind fehlerhaft. Und genauso auch unser Herz. Unser Herz braucht Heilung, sagt die Bibel hier. Deswegen können wir nicht einfach unkritisch in uns hineinhorchen und sagen, hey, ich hole jetzt meine Sehnsüchte raus und dann lebe ich die. Sondern wir müssen erstmal auch zu lernen und zu scheiden, was ist denn eigentlich gut für mich und was nicht. Wo falle ich vielleicht kurzfristig sogar auf Versuchungen rein? Wenn ich nur nach dem gehe, wonach ich mich sehne, keine Ahnung, nach Beziehung, nach Sex, dann stürze ich mich vielleicht da rein und lebe aber an Gottes Leben vorbei. Nur weil ich nach meinen Sehnsüchten gehe. Und die Bibel sagt da, hey, nicht alle Sehnsüchte sind gut oder nicht jeder Weg zu diesen Sehnsüchten ist gut. Und letzten Endes können wir auch nicht selber über unseren Wert entscheiden. Ja? Obwohl wir uns doch selber entscheiden wollen, kriegen wir zwei Dinge nicht weg. Nämlich zwei Gefühle in uns, die auch Folge dieses Sündenfalls sind, nämlich Schuld und Scham. Das ist so spannend, selbst in unserer heutigen Gesellschaft, ja, so wo wir uns alle so von Gott freimachen wollen und sagen, hey, ich selber entscheide, trotzdem werden wir das Gefühl nicht los, irgendwas stimmt nicht mit mir, bin ich genug, warum habe ich da versagt? Ja, Schuld heißt, ich habe was falsch gemacht. Scham ist so dieses Gefühl, ich bin nicht annehmbar, so wie ich bin. Ich kann mich nicht zeigen. Ich kann nicht komplett transparent sein, weil das sind Dinge, die nicht gehen. Ich bin nicht der ich dachte zu sein. Ich dachte eigentlich, ich schaffe das und trotzdem habe ich versagt. Und so diese Gefühle, dieses ich bin nicht genug, ich bin nicht annehmbar, die kriegen wir nicht weg. Egal, was wir selber über uns sagen. Und so laufen wir rum mit dem Gefühl, nicht zu genügen. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Story komplett wahr ist oder funktioniert. Deswegen ist die Frage, wie geht es denn? Gibt es da eine Lösung für? Gibt es einen Weg, wie wir wirklich safe stehen können? Und das Geheimnis dazu steht im 1. Korinther 4 auf der nächsten Folie. Ist so spannend. Paulus, der das einfach auf den Punkt bringt, er schreibt nämlich, es geht so um, was die Gemeinde, an die er schreibt in Korinth, über ihn denkt. Ob er treu war, ob er verlässlich war. Und dann schreibt er, wie es bei mir damit steht, mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilt. Ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist allein das Urteil, dass Christus der Herr über mich spricht. Hier sehen wir das Geheimnis. Und das ist komplett entgegen dem, was unsere Kultur uns sagt, wie wir unseren Wert finden. Ja, er sagt, hey, mir ist total egal, was ihr über mich denkt. Und da würden wir heute ja auch zustimmen. Ja, genau, mach dich frei von den Erwartungen. Du allein entscheidest, wer du bist. Ja, und Self-Love. Und er sagt, hey, mir ist total wurscht, was ihr über mich denkt. Und alles, ja, Amen. Und dann sagt er aber im nächsten Satz, ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Er sagt nicht nur, hey, mir ist total egal, was ihr über mich denkt, sondern er sagt auch, und es ist total egal, was ich über mich denke. Das ist total, what? Wie geht das? So, du kannst doch entweder nur in das eine oder das andere fallen. So dieses, okay, wenn ich Minderwert habe und denke, boah, ich bin so schlecht, dann brauche ich Bestätigung von außen. Ich brauche die Meinung von anderen, was die über mich sagen. Und wenn die sagen, ich bin gut, dann fühle ich mich auch gut. Oder wenn alle anderen irgendwie negativ mich denken, dann muss ich sagen, nee, dann muss ich selber positiv mich denken. Allein ist mir egal, was andere denken, es ist nur entscheidend, was ich über mich denke. Und Paulus sagt weder das eine noch das andere. Er sagt, es ist total egal, was ihr über mich denkt, aber es ist auch total egal, was ich über mich denke. Entscheidend ist allein, was Gott über mich denkt. Es ist so gut, weil was er hier sagt, ihr merkt ja auch diese Sprache, die er benutzt. Freigesprochen, Urteil, ist aus einem Gericht. Deswegen habe ich hier mal so einen Richterhammer von Amazon mitgebracht. Also dieses Freigesprochen, was hier mit freigesprochen übersetzt, ist dieses griechische Wort für rechtfertigen. Und wenn du dich ein bisschen auskennst in der Bibel oder im Galaterbrief oder Römerbrief oder so, merkst du, okay, das ist so diese Sprache, die er davon benutzt, diese Rechtfertigung. Wonach Paulus sucht und wonach alle wir auch suchen, ist ein letztgültiges Urteil. Das ein für mal entscheidet, bin ich wertvoll, bin ich genug oder nicht. Wir sind jeden Tag, sind wir wirklich so wie in so einem Gerichtssaal. Ja, und es werden Akten vorgelegt und jeden Tag neu wird darüber entschieden, ob ich genug bin oder nicht. Und dann wird vorgelesen. Ja, dann liest die Anklage vor und sagt, hey, das ist nicht gut gelaufen. Da hast du was vergessen, da hast du was versagt, da bist du nicht genügend, ja, und da hast du wieder eine schlechte Note bekommen, da hast du einen Freund enttäuscht und so weiter. Und es wird alles vorgelesen. Ja, die Anklageschrift sagt, okay, das ist alles nicht gut gelaufen, Versager. Dann kommt Verteidigung, danke an. Die Verteidigung und sagt, hey, aber das ist gut gelaufen. Ja, und da habe ich richtig gemacht und da habe ich jemanden ermutigt und da habe ich wirklich beim Fußball 3 Tore geschossen. Und dann kommt das vor den Richter und dann wird es aufgewogen und am Ende des Tages habe ich ein gutes oder ein schlechtes Gefühl über mich selber. Das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, am Ende bin ich Versager oder nicht. Und es gibt Tage, an denen gewinnen wir diesen Prozess. Ja, da haben wir richtig gut reingehauen, da haben wir eine gute Note zurückbekommen, da haben wir irgendwie richtig eine Freude gemacht und sage, yes, ich bin jemand, ich habe es geschafft. Aber am nächsten Tag geht der Prozess wieder los. Und am nächsten Tag, vielleicht verlieren wir den Prozess, weil wir irgendwen enttäuscht haben. Und so sind wir immer wieder, jeden Tag neu, gehen wir in diesen Gerichtssaal. Und wonach Paulus sucht und wonach wir suchen, ist dieses letztgültige Urteil. Und Paulus hat es bekommen. Weil für Paulus ist der Prozess zu Ende. Er sagt, es ist mir total egal, was ihr über mich denkt. Und es ist auch egal, was ich über mich denke, weil das letztgültige Urteil wurde gesprochen. Er hat den Gerichtssaal verlassen und sagt, vorbei. Ein für alle Mal ist das Urteil gesprochen. Warum? Weil Jesus an seiner Stelle und an deiner Stelle und an meiner Stelle vor Gericht stand. Entscheidend ist nur Gottes Meinung. Deswegen kann er sagen, es ist egal, was ich über mich denke. Entscheidend ist nur Gottes Meinung. Und das Krass ist, nur im Evangelium von Jesus Christus bekommen wir dieses Urteil schon, bevor wir die Leistung erbracht haben. Weil normalerweise sind wir immer auf der Suche, okay, ich muss performen, damit ich dann das Urteil bekomme, ja, richtig. Nicht bei Jesus Christus. Jesus Christus geht in den Gerichtssaal für dich und er nimmt diese Akten weg, sowohl das Gute als auch das Schlechte, und nimmt seine Akte und legt die hin. Und jetzt gilt die für dich. Ein für alle Mal. Und das Urteil ist gesprochen. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude. Das ist das Urteil, was zählt. Und das ist die Basis von dem, worauf ich meine Identität setze. Weil ich dann weiß, okay, ich bin in Christus. Jesus selber steht für mich vorm Gericht. Er ist mein Anwalt und seine Leistung zählt, nicht mehr meine. Und deswegen steht auch das Urteil ein für allemal fest. Und dann wird der Einzige, dessen Meinung wirklich zählt, mich anschauen und sagen, du bist wertvoller als alle Diamanten dieser Erde. Und was da für eine Sicherheit drin liegt, durfte ich selber auch erleben. Das war vor 4, 5 Jahren vielleicht, wo ich mit Pornografie zu kämpfen hatte. Und eines Tages kam eine Mail, wo ein Typ geschrieben hat, hallo, also ne, ungefähr, hallo, ich bin ein Hacker und ich habe ein Video von dir gemacht, wie du Pornos anschaust. Und wenn du mir jetzt nicht bis in 48 Stunden so und so viele 100 Euro überweist, schicke ich das an all deine Kontakte. Und klar kannst du dann erstmal denken, ja okay, ist Spam oder so, aber wenn auch nur die kleinste Möglichkeit davon besteht, dass es wirklich wahr ist. Und ich habe meine Kamera nicht abgeklebt, wie das manche machen. Mir rutscht erstmal das Herz in die Hose und denke mir, jetzt fliege ich auf. Jetzt werden alle sehen, wer ich wirklich bin. Dass ich ein Versager bin. Dass ich da zu kämpfen hatte. Und dann habe ich in meinem Kopf durchgegangen, okay, wer ist alles in meiner Kontaktliste? Es sind ja nicht nur meine Freunde, es sind auch von Jobbewerbungen, von Markus Häuser, von Adonia, ja, von, keine Ahnung, mit wem ich alles Kontakt hatte und an wen alles dieses Video gehen will. Das war mein erster Gedanke. Aber mein zweiter Gedanke war, das war so gut, weil Gott mich daran was erinnert hat, in diesem Moment, das mir jetzt so tiefen Frieden gegeben hat. Weil ich sagte, mach doch. Soll doch jeder sehen, dass ich ein Sünder bin. Wer ist denn kein Sünder? Soll doch jeder sehen, dass ich dazu strugglen habe, weil nicht meine Sünde definiert meine Identität, sondern allein Jesus Christus. Mein Wert hängt nicht daran, was andere Leute über mich denken. Mein Wert hängt nicht daran, dass ich sündlos bin. Mein Wert hängt nicht daran, dass ich diesen Kampf gegen Pornografie schon gewonnen habe oder nicht. Sondern mein Wert, meine Identität hängt allein daran, was Jesus Christus über mich denkt. Hängt allein daran, was Jesus für mich getan hat. Und mein Wert ist ein für alle Mal entschieden, nämlich am Kreuz, wo er für mich gestorben ist. Und es hat mir so einen Frieden gegeben. Hat mir so einen Frieden gegeben, wo ich so sage, mach doch. Hey, ich habe Freiheit. Es ist mir total egal, was andere über mich denken. Und selbst wenn ich über mich negative Gedanken habe, das ist auch nicht das, was zählt, sondern das Einzige, was zählt, ist das, was Jesus für mich getan hat. Ja, und es heißt in 1. Korinther 6, Vers 11, ich habe es nicht auf der Slide, jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Meine wahre Identität, mein wahrer Wert, ja, wer ich bin und ob ich wertvoll bin, wurde ein für mal entschieden und das Urteil steht fest durch das, was Jesus getan hat. Und es gibt mir so eine Freiheit. Es gibt mir so eine Freiheit, wo ich immer wieder so in solche Gedanken, Negativspiralen komme, denke, boah, was denken andere von mir? Kann ich mich zu erinnern? Nein, 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 mein Wert hängt nicht daran. Mein Wert ist ein für mal entschieden. Meine wahre Identität finde ich nur am Kreuz. Und das bewahrt mich total vor Minderwert, aber auch voll vor Stolz. Es bewahrt mich vor Minderwert, weil ich weiß, oder ich bewahrt mich vor Stolz, fangen wir mal damit an, zu sagen, hey, ich habe es nicht verdient. Ich kann mir auf nichts was einbilden. Ja, ich kann nicht sagen, ich bin besser als andere, weil wir alle brauchen Erlösung. Wir alle brauchen das Kreuz. Und deswegen demütigt es mich auf positive Weise, zu sagen, ich muss mir jetzt nicht irgendwas einbilden. Und gleichzeitig bewahrt es mich aber vom Minderwert, weil ich weiß, hey, ich bin so wertvoll, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Er hat für mich bezahlt. Wenn ich zweifle daran, wie viel Wert ich habe, dann muss ich nur darauf schauen, was er für mich bezahlt hat. Das Leben eines Gottes. Du bist das Leben eines Gottes wert. Ich bin so wertvoll. Ich bin so fehlerhaft, dass Jesus für mich sterben musste. Aber ich bin so wertvoll, dass Jesus für mich willentlich ans Kreuz gegangen ist. Und das ist so eine Sicherheit. Wie kann ich mich dann noch ärgern, ob mich jemand übersieht? Das einzige Augenpaar, was wirklich zählt, übersieht mich nicht. Ja, kann es noch irgendwas ausmachen, wenn mich jemand ignoriert? Kann es mir noch wichtig sein, wie ich im Spiegel aussehe? In Gottes Augen bin ich wunderschön und wertvoll. Ja, das ist die Basis meiner Identität. Ja, in jeder anderen Kultur, in jeder anderen Glaubensrichtung geht es um deine Performance, dass du was schaffst. Dass du entweder in dich selbst hineinhorchst und das dann auslebst oder dass du die Erwartungen der Community erfüllst, aber nicht bei Jesus. Da geht es nur darum, was Jesus für dich getan hat. Diese Identität ist geschenkt, nicht verdient. Und das bringt so eine tiefe Gewissheit, weil das kann mir niemand nehmen. Ja, ich muss nicht davor wieder Angst haben, dass ich morgen, wenn ich wieder versage, diese Identität vergesse, also wieder verliere, sondern die steht einfach nur fest. Das Urteil ist gesprochen. Ich muss nicht mehr in den Gerichtssaal. Weil Jesus dafür bezahlt hat. Und deswegen, das Evangelium bringt so eine Identität in Christus, die so sicher ist, die keinen Druck auslöst, die nicht zerbrechlich ist, sondern die mir niemand nehmen kann. Und das ist die Basis dafür, dass ich mich auch selber annehmen kann. Ja, ich nehme mich jetzt nicht selber an und Hashtag Self-Love, weil es irgendwie psychologisch irgendwie wertvoll wäre, sondern weil Gott mich annimmt. Das ist die Basis meines Wertes. Aber die große Herausforderung für uns jetzt ist, dass auch Gottes Sicht zu unserer wird. Gottes Sicht auf dich muss auch zu deiner Sicht auf dich werden. Kennst du den Satz, Gott mag mir ja vergeben haben, aber ich kann mir selber nicht vergeben? Da merken wir, okay, es reicht nicht nur einfach zu wissen, ja okay, Gott sieht mich so an, sondern es muss auch zu meinem Blick auf mich selber werden. Deswegen schreibt zum Beispiel Johannes, so, wenn uns unser eigenes Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und vergibt uns alle unsere Schuld. Wir brauchen diesen Blick von Gott, aber der Blick von Gott muss auch zu meinem eigenen werden. Hey, wenn der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dieses Universum geschaffen hat, dich anblickt und dich liebt und dir sagt, dass du dir vergeben ist und du angenommen bist, wer bist du dann, dass du es dir selbst verwehrst? Weil Gott unterscheidet ja nicht irgendwie zwischen Sünden, wo er sagt, hey, dir ist vergeben und du sagst, ja, super, dass du mir vergibst, aber ich kann mir selber nicht vergeben. Was wir damit eigentlich meinen, ist gar nicht mal so dieses, okay, ich kann mir nicht selber vergeben, sondern eher so, ich schäme mich. Weil es zeigt, okay, das ist eigentlich nicht, dass ich davon frustriert bin, Gottes Gebote gebrochen zu haben, weil dann würde es ja reichen, dass er mir vergibt, sondern ich habe, glaube ich, eher ein wunderschönes Porzellan-Image-Bild von mir selber zerbrochen. Und das kann ich mir nicht verzeihen. Und deswegen, in dieser Situation, was wir eigentlich verletzt haben, ist unser eigener Stolz dann. Und deswegen müssen wir in dieser Situation straight mit uns sein. Gott hat dir vergeben. Gott hat dich angenommen. Das ist ein Fakt. Und daran müssen wir uns erinnern. Und deswegen müssen wir das auch immer wieder unserem eigenen Herzen zusprechen. Oder manchmal auch eben halt das vor anderen zugeben, dass sie dir das zusprechen können. Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im anderen ist oft stärker als der Christus in dir selber. Du musst es deinem eigenen Herzen sagen, hey, dir ist vergeben und du bist angenommen und das ist ein Fakt und das kann dir niemand nehmen. Und hat mal gesagt, Heilung ist, Gott zurückzusagen, was er bereits weiß. Heilung heißt, Gott zurückzusagen, was er bereits weiß. Dass sein Blick auf mich mein eigener wird. Dann werden wir wirklich heil. Das ist das eine, das zu wissen, kopfmäßig, aber es muss auch ins Herz kommen. Und deswegen die Frage, wie geschieht das? Wie können wir das auch ganz praktisch machen? Also es ist ein hartes Training. Und selbst wenn ich diese Momente hatte vor ein paar Jahren, wo ich das voll spüren durfte, heißt es noch lange nicht, dass es ein für alle Mal so ist. Und dass ich nicht immer wieder in diesen Struggle reinkomme. Dass ich das nicht immer wieder vergesse. Ja, ich merke es immer wieder, wie sich mein Minderwert meldet. Ja, so. Wenn ich mich zu sehr mit meinem Job identifiziere und dann ich ein negatives Feedback-Gespräch habe, kann ich die Nacht nicht mehr schlafen. Woran ich auch wieder merke, okay, ich stehe doch nicht mehr so sicher, wie ich dachte. Ja, wo sich das immer wieder meldet. Und deswegen ist die Frage, wie können wir das auch in unserem Alltag etablieren, dass wir das immer wieder diese Sicht zu unserer eigenen machen. Weil das Evangelium ist wundervoll, aber keine automatische Lösung. Weil wir strugglen oft, diese Gewissheit zu unserer eigenen zu machen. Und deswegen müssen wir uns auch hineinleben. Und deswegen habe ich mal drei Punkte mitgebracht, wie das passiert oder wie ich das in meinem Leben auslebe. Das ist, glaube ich, die vorletzte Folie oder so. Also da wollen wir hin. Ja? Wir wollen satt werden. Es sind so mit drei Punkten, wie du deine Identität festigst. Wie kriegen wir das hin, dass das auch in unserem Alltag immer wieder zu unserer eigenen Sicht wird? Und es ist immer wieder ein Schritt, diese alte Identität abzulegen und diese neue anzunehmen. Ja, Paulus spricht zum Beispiel davon, dass wir unser altes Ich ablegen und den neuen Menschen anziehen. Und das ist hartes Training. Aber genau da müssen wir sensibel werden. Ja, so was sind denn eigentlich diese Punkte, die in meinem Kopf rumschwirren? Ja, was sind denn die Lügen, die uns vielleicht auch der Feind erzählen möchte? Und da Gottes Sicht bewusst dagegen zu stellen. Können wir noch mal einen weitermachen mit dem QR-Code? Ich weiß nicht, ob ihr alle Internet habt. Genau. Aber ich habe mal ein Sheet erstellt, wo einfach aufgelistet ist in Gottes Wort, was über dich geschrieben steht. Und du kannst es dir zu Hause vielleicht auch ausdrucken und unterschreiben und einrahmen. Wenn es gerade nicht funktioniert, dann kommt danach zu mir und dann schaffen wir es irgendwie über E-Mail oder so, dass wir euch das zuschicken. Aber was ich oft dann mache in diesen Situationen, so dieses, okay, ich reflektiere, was ist denn eigentlich so gerade in mir noch an Lügen oder an Punkten, wo noch meine alte Identität ist, und leg das bewusst ab und spreche diese Dinge über mich aus. Ich bin angenommen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Ja, ich bin ein Heiliger, die Bibel nennt mich einen Heiligen, egal was du getan hast. Ja, all diese Punkte, wo Bibelstellen auch dabei sind, die kannst du aussprechen, vielleicht sogar auswendig lernen und über dich aussprechen im Gebet und das sagen, nein, das ist meine Identität. Das ist nicht mehr das, was mich definiert, sondern das ist das, was mich definiert. Das ist ein Training, weil diese Gedanken werden immer wieder kommen. Aber die dann abzulegen und dann diese neuen darüber aufzusprechen, darum geht's. Ja, das ist wirklich das, wo das auch passiert und das ist immer wieder neu, ein Struggle und da müssen wir es trainieren. Können wir nochmal zurück auf die Folie gehen? Braucht das noch jemand? War das ein Ja, wir können zurückgehen? Okay, einer hat genickt, danke. Dann gehen wir zurück auf die Folie, genau. Zweiter Punkt, womit fütterst du dich? Wir hatten am Anfang, welche Story uns bestimmt. Wie wir durch Filme, durch Medien und so getränkt werden in dieser anderen Story, dass du in dich selbst hineinhorchen musst. Und wir haben gesehen, nein, es ist nicht das entscheidend, was du in dich selbst hineinhorchst, sondern das, was Gott über dich sagt. Aber wie können wir das trainieren, wenn nicht in unserem Alltag? Es reicht nicht nur 2 Stunden am Sonntag, das mal zu hören, wenn du dann 24/7 in deinem Alltag sonst auf Social Media bist, wo die ganzen anderen Stories dich wieder umgeben. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass du jetzt Instagram und so löschst. Aber mir geht es darum, da was dagegen zu setzen. Dass du dich nicht nur darin tränkst, sondern dass du dich auch in Gottes Wort tränkst. In dem, was über dich geschrieben steht. Und das passiert nicht von ungefähr, sondern das müssen wir in unserem Alltag integrieren. Ja, dass wir wirklich auch diese Zeiten setzen. Ja, so haben es auch die gregorianischen Väter und so alle gemacht. Die haben 7-mal am Tag einen Psalm gelesen. Wo du denkst, hey, wie soll ich das schaffen? Ich habe nicht die Zeit. Wie viel Zeit hast du an deinem Handy? Also, ne, wo wir auch ganz bewusst diese Zeiten auch uns nehmen müssen, um in dieser Identität auch safe zu bleiben. Weil sonst wird uns das wieder wegcrashen. Und zuletzt aber auch, dritter Punkt, ich habe jetzt mal Worship, Taufe und Abendmahl genommen, weil es nicht nur durch Gottes Wort oder durch Gebet passiert, sondern auch durch Rituale, die genau diese neue Story über uns zum Ausdruck bringen. Ja, im Worship singen wir unsere Identität auch aus, richten wir uns wieder auf Gott aus und singen unserem eigenen Herzen das zu. In der Taufe leben wir das genau, falls du noch nicht getauft bist, vielleicht ist das dein nächster Schritt, dass du sagst, okay, mein altes Ich stirbt, wird untergetaucht und das neue Ich steht auf, das allein in Christus ist, wo mein Wert ein für alle Mal feststeht. Und auch im Abendmahl essen wir Gnade. Wir machen uns bewusst, was Jesus für uns getan hat. Wir schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, was er für uns gegeben hat, wie wertvoll du bist, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und das sind Rituale, die wir auch in unserem Alltag integrieren können, damit wir da drin wachsen können in dieser Identität. Weil das ist die Identität, die wir uns immer wieder zusprechen müssen. Wir sind Kinder Gottes. Egal, was deine Backstory ist. Egal, was du jeden Tag wieder für Kämpfe auskämpfen musst, deine Identität steht sicher. Du bist in Christus. Du bist unendlich geliebt. Dafür will ich beten. Und dann haben wir, glaube ich, noch 1,5 Minuten für Fragen. Alright. Wenn du möchtest, kannst du irgendwie die Hände aufmachen oder so, um das wirklich auch zu empfangen. Jesus, ich danke dir so sehr wirklich für das, was du für uns getan hast. Wir sind immer wieder in diesem Kampf drin, wo wir uns Dinge selber verdienen möchten, wo wir immer wieder für uns selber zu strugglen haben. Bin ich genug? Bin ich was wert? Und ich muss darum kämpfen, meinen Wert wieder Sicht zu haben. Und es tut uns leid, dass wir da immer wieder auch deine Sicht vergessen. Dass wir immer wieder auch vergessen, was du über uns aussprichst. Und ich bete jetzt, dass du wirklich diese tiefe Identität, die allein in dem gegründet ist, was du für uns getan hast, wirklich ausgießt in alle Herzen hier. Dass wir verstehen und dass wir schmecken und dass wir ein für alle Mal auch sicher bekommen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Egal, was die Welt sagt, egal, was unser eigenes Gewissen sagt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und dass uns das niemand nehmen darf. Danke, dass du ein für alle Mal für uns bezahlt hast am Kreuz, dass du unsere Sünde genommen hast und dass du uns deine Gerechtigkeit gegeben hast. Danke, dass wir darin sicher stehen dürfen. Und ich bete und segne uns jetzt alle auch da mit diesem Gewissheit, die uns auch im Alltag wieder begleitet, dass du das jetzt versiegelst in unseren Herzen und dass du uns immer wieder daran erinnerst, wer wir in dir sind. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Ted Show. Bevor wir gleich schließen, wir haben jetzt noch einige wenige Minuten für einige wenige Fragen. Hier, wir haben oben ein Mikrofon. Ich werde hier unten sein. Ihr könnt euch melden. Wir kommen zu euch und werden die Frage dann irgendwie zu Joe übermitteln. Genau. Also wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr die jetzt noch stellen. Ich wiederhole es kurz, das Mikrofon nicht, oder magst du?
Ja, genau, die Frage war, wie die Hacker-Story ausgegangen ist. Ich habe nicht darauf geantwortet, ich habe niemandem was bezahlt und ich glaube, es hat mich zumindest niemand dreimal angesprochen.
Alright, alle erschlagen.
Komm. Vielen Dank.
Wir haben noch eine Frage, okay. Was ist, wenn trotzdem Sünde in unserem Leben ist, wir sie auch sehen und wir sie nicht einfach ablegen können, weil du ja gesagt hast, die Sünde, die bestimmt aber unsere Identität nicht. Wie gehen wir damit um? Passt das so?
Sehr gut, dass du sagst. Genau, nur weil meine Sünde mich jetzt nicht mehr bestimmt, heißt es nicht, dass sie einfach dann so wachsen darf wie ein Pilz, sondern die passt ja trotzdem nicht zu meiner Identität. Wenn die Bibel über mich ausspricht, ich bin ein Heiliger, selbst wenn ich noch nicht sündlos bin, will ich trotzdem da hineinleben. Mein Lebenssinn ist, Jesus wiederzuspiegeln. Und Jesus war sündlos. Wir werden es in diesem Leben natürlich nicht perfekt erreichen, sondern erst, wenn Jesus wiederkommt. Und trotzdem ist es unser Prozess und wonach wir uns auch ausstrecken. Aber mir ist ganz wichtig, nicht weil wir uns mega anstrengen oder weil wir Erfolge über Sünde irgendwie feiern können, gibt es uns einen Wert. Sondern der Wert hängt allein in dem, was Jesus für uns getan hat. Und aus der Dankbarkeit hinaus, aus dem, was meine zukünftige Identität ist, will ich das heute schon leben und ich arbeite dran. Und ein wichtiger Punkt daran ist, Sünde auch aufzudecken. Ja, wirklich das nicht im Dunkeln zu lassen, sondern das ans Licht zu bringen, indem ich das einerseits vor Gott bringe. Ja, diese Schuld und Scham wirklich wird dann weggenommen. Und was dann oft auch hilft, ist es vor anderen auch ans Licht zu bringen. Ja, das zu bekennen. Und dass da Licht reinkommt und dass der andere dir dann zusprechen kann, dir es vergeben. Und dann stirbt auch der Stolz, sagt Bonhoeffer. Und das ist so ein Schlüssel. Danke dir.
Ja, ja, vielen Dank, Titcho. Das war echt der Wahnsinn. Danke für deine ehrlichen Worte, für deine tiefen Worte.
Das war eine Predigt bzw. ein Seminar des PJT 23. Du hast Lust auf mehr? Dann hör dir auch die anderen Predigten und Seminare des Pfingstjugendtreffen Aidlingen an. Hier in unserer Playlist oder im Predigtarchiv auf jugendtreffen-aidlingen.de.